Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Nach dem politischen Beben in Österreich im Zuge des Skandalvideos um Ex-FPÖ-Chef Strache versucht die ÖVP, die Regierung wieder in halbwegs ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Heute sind in Wien nach dem Abgang der Rechtspopulisten die Lücken im Kabinett durch Experten nachbesetzt worden. Allerdings, das alles gilt nur unter Vorbehalt, denn schon in der kommenden Woche könnte die Regierung durch die Opposition gestürzt werden. Ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die geplanten Milliardenhilfen für die deutschen Kohleregionen. Wölfe sollen leichter abgeschossen werden können, darauf hat sich das Kabinett verständigt. Der neue Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May wird dem britischen Unterhaus zerrissen. Bei den US-Demokraten werden die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump lauter. Der Bundesgerichtshof stärkt Vermieter beim Eigenbedarf und ein millionenfach angeklicktes Video auf YouTube sorgt in der CDU für mächtig Ärger. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich dann mit den Möglichkeiten und Grenzen eines grenzüberschreitenden EU-Wahlkampfes. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit dem Koalitionsstreit über die Grundrente. Die SPD will trotz der Vorbehalte von CDU und CSU nicht locker lassen und hat heute einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Kernbotschaft, die Grundrente muss kommen, sie ist finanzierbar und eine Bedarfsprüfung überflüssig. Die Antwort aus dem Unionslager kam prompt, mit uns nicht zu machen. Frank Capellan berichtet.
Diese Grundrente könnte durchaus das Potenzial haben, die Koalition zu sprengen. Die scharfen Reaktionen auf den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil geben einen Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte.
Dieser Entwurf wird mit der Union nicht zu machen sein. Dieser Entwurf wird den Deutschen Bundestag nicht passieren.
Prophezeit der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von einem durchsichtigen Wahlkampfmanöver des sozialdemokratischen Arbeitsministers. Dass Hubertus Heil eine Grundrente für alle ohne Prüfung der Bedürftigkeit verspricht, sorgt für Ärger. Diese Prüfung ist im Koalitionsvertrag klar vereinbart, betont CSU-Chef Markus Söder. Wegen schlechter Umfragewerte presche die SPD nun 4 Tage vor Bremen und Europawahl mit einem unseriösen Vorschlag vor. Sozialdemokrat Heil kontert.
Ich habe immer gesagt, ich werde im Mai den Gesetzentwurf vorlegen. Jetzt ist Mai und zwar unabhängig von Wahltermin. In Berlin ist es üblich geworden, alles, was wir politisch diskutieren, taktisch zu wägen. Aber das darf nicht im Mittelpunkt stehen. Politik ist kein hohler Wahn, sondern wir machen das für die Lebenssituation von Menschen in diesem Land. Und dafür werde ich kämpfen, mit voller Überzeugung, mit guten Argumenten, mit einem guten Konzept. Und darauf können sich auch alle verlassen.
Geringverdiener, die 35 Jahre eingezahlt haben, am Ende aber nicht von ihrer Rente leben können, sollen bis zu 448 Euro mehr im Monat erhalten. Das SPD-Beispiel, eine Friseurin, die derzeit mit 512 Euro in den Ruhestand geht, würde mit der Grundrente 960 Euro monatlich erhalten. Zu 80% werden Frauen von der Aufstockung profitieren, insgesamt 3 Millionen Menschen. Kostenpunkt 3,8 Milliarden Euro im ersten Jahr nach geplanter Einführung der Grundrente im Jahr 2021. Bis 2025 werden mehr als 21 Milliarden Euro für die Grundrente veranschlagt. Finanzminister Olaf Scholz will das zum geringeren Teil aus den Beiträgen der Arbeitslosen- und Krankenversicherung finanzieren, überwiegend aber aus Steuermitteln. So soll die Mehrwertsteuererleichterung für Hoteliers 2009 auf Druck der FDP eingeführt, gestrichen werden.
Wir schaffen eine wirklich ärgerliche steuerliche Subvention ab, die sogenannte Mövenpick-Steuer. Das bringt 700 Millionen Euro. Und außerdem hat sich sogar die gesamte Regierung darauf verständigt, dass wir sehr bald eine Finanztransaktionssteuer zusammen mit anderen Ländern in Europa einführen wollen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine europäische Finanztransaktionssteuer, die wir ja europaweit einführen müssten, dass wir die nur dafür verwenden, damit Sozialdemokraten ihre Löcher stopfen.
Hält ihm Manfred Weber, CSU-Spitzenkandidat, bei der Europawahl entgegen. Ob die Finanztransaktionssteuer wirklich kommt, ist ohnehin nicht ausgemacht. Nach EU-Vorstellungen soll sie im Übrigen nicht in nationale Haushalte fließen. Und so fordert auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU die Sozialdemokraten dazu auf, diesen Gesetzesvorschlag zurückzuziehen.
Weiter Zoff um die Grundrente, der Bericht von Frank Capellan war das. Die zeitliche Reihenfolge bei der Umsetzung des Kohleausstiegs ist sicherlich kein Zufall. Bevor das Ende der Braunkohleförderung überhaupt in ein Gesetz gefasst wird, hat das Bundeskabinett heute zunächst die milliardenschwere Unterstützung für die betroffenen Regionen angeschoben. Das könnte vielleicht dann auch dazu beitragen, die Kritiker zu beruhigen. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Es geht um viel Geld für die Kohleregionen und es geht um eine politische Botschaft.
Wir machen deutlich, dass sich die Menschen in den betroffenen Revieren auf unsere Unterstützung verlassen können.
So CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute Mittag bei der Vorstellung der Eckpunkte zum sogenannten Strukturstärkungsgesetz, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat. 40 Milliarden Euro sollen nach und nach in die ehemaligen Kohleregionen fließen. Im Gegenzug stellen diese bis zum Jahr 2038 die Kohleverstromung für den Klimaschutz ein. Ein Teil des Geldes fließt direkt an die Länder, den Rest investiert der Bund in eigene Projekte. Altmaier setzt damit die Beschlüsse der Kohlekommission von Ende Januar um. Es ist der erste Schritt in Richtung Gesetzgebung. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Infrastruktur fließen.
Wir werden darüber hinaus aber auch dafür sorgen, dass Behördenarbeitsplätze, die neu geschaffen werden, in den bisherigen Kohleregionen angesiedelt werden. Wir werden dafür sorgen, dass private Investitionen in Gang kommen.
Wichtig sind dem Wirtschaftsminister vor allem hochwertige Industriearbeitsplätze, unter anderem in der Batteriezellproduktion. Seine Hoffnung?
Wir haben zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte auf einen Strukturwandel reagiert, bevor er eingetreten ist. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen.
Schützenhilfe zumindest für den Strukturaufbau bekommt Altmaier von Kabinettskollegin Svenja Schulze, SPD. Oft genug liegen die beiden Ressorts sonst über Kreuz.
Eins ist zum Beispiel das Kompetenzzentrum für Klimaschutz in der energieintensiven Industrie, was wir noch in diesem Jahr in Cottbus eröffnen werden.
So die Umweltministerin von der SPD. Denn gerade in der Lausitz, aber auch im mitteldeutschen Revier, wird der Strukturwandel eine Herausforderung. So hat das Ostdeutsche Wirtschaftsforum vor wenigen Tagen in Bad Saarow noch einmal gezeigt, dass die ostdeutsche Wirtschaft kleinteiliger und weniger forschungsorientiert ist als in den alten Bundesländern. Ob das Strukturstärkungsgesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt, ist unklar. Dann muss noch das Kohleausstiegsgesetz verfasst werden, das das Ende der Kohleverstromung festschreibt. Beide Gesetze sollen zum Jahreswechsel in Kraft treten. Außerdem laufen parallel Gespräche mit der Europäischen Union wegen Beihilfefragen und Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern zur Organisation der Abschaltung. Die Reaktionen auf die Eckpunkte fielen durchaus unterschiedlich aus. Kritik kommt von den Grünen. Die mit den 40 Milliarden Euro finanzierten Projekte seien willkürlich, beklagt der grüne Fraktionsvize Oliver Krischer in der ARD.
Die Projekte selbst haben oft nur begrenzt etwas mit dem Strukturwandel zu tun. Und es bleibt oft unkonkret und unverbindlich. Man fragt sich zum Beispiel, was haben Autobahnbauten in der Hocheifel, 80 Kilometer entfernt vom rheinischen Braunkohlerevier, mit dem Strukturwandel noch zu tun?
Kritik kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Der Umweltpolitiker Matthias Miersch wies darauf hin, dass die Strukturhilfen und der Kohleausstieg zwei Seiten der gleichen Medaille seien. Für die FDP sind die Eckpunkte vor allem teure Wahlgeschenke. Statt pauschal öffentliche Stellen zu schaffen, 5000 sind in den Bundeseinrichtungen insgesamt geplant, müsse viel stärker in Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Mobilität investiert werden, so die Liberalen.
Nadine Lindner. Das Kabinett musste sich heute noch mit einem anderen höchst umstrittenen Thema befassen, den erleichterten Abschuss von Wölfen. Schäfer und Landwirte fordern drastischere Maßnahmen gegen das wieder heimisch gewordene Raubtier. Umwelt- und Tierschützer sind strikt dagegen. Herausgekommen ist jetzt ein Kompromiss, der beide Seiten nur bedingt zufriedenstellt. Die Einzelheiten von Christiane Habermals.
Für Klöckner ist damit nur ein erster Schritt getan. Sie will wolfsfreie Zonen schaffen, also den kontrollierten Abschuss von Wölfen in Weidegebieten auch präventiv erlauben. Und auch Sozialdemokratin Svenja Schulze musste über mehrere Schatten springen und hat die Naturschutzverbände im Nacken, die mit dem Ergebnis ganz und gar nicht zufrieden sind. Lediglich die Schäfer begrüßten den Entwurf.
Durch den Referentenentwurf sind unsere Sorgen und Nöte wahrgenommen worden und in Handelsmöglichkeiten umgesetzt worden. Also davon, dass jetzt ein Referentenentwurf ein Gesetz wird, ist ja noch kein Wolf geschossen, aber es ist eine rechtssichere Möglichkeit zur Entnahme ist jetzt dann mal da.
So Günter Tscherkus, Vorsitzender des Bundesverbands der Berufsschäfer. Die Pläne sehen vor, dass nach einem Angriff auf eine Herde der Abschuss von Wölfen auch dann möglich sein soll, wenn nicht klar ist, welches Tier eines Rudels genau zugebissen hat. Gehen die Risse weiter, können so lange Wölfe geschossen werden, bis die Angriffe aufhören. Jeder Abschuss muss allerdings von den unteren Naturschutzbehörden genehmigt werden. Naturschutzverbände sehen die Gefahr, dass dadurch nach und nach ganze Rudel abgeschossen werden könnten. Der Abschuss von als Problemwolf identifizierten Einzeltieren ist auch jetzt schon erlaubt.
Deswegen sind wir strikt dafür, das beizubehalten, wirklich sich ganz genau anzusehen, war es überhaupt ein Wolf und nicht vielleicht ein wildernder Hund? Und welcher Wolf war das? Es kann ja auch immer ein Durchzügler gewesen sein, weil sonst haben wir wirklich irgendwann so eine Art Freifahrtschein bei jeglichen Rissen, die auftreten, einfach die ortsansässigen Wölfe zu schießen.
So Friederike Scholz, Wildtierexpertin des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, BUND. Vor allem aber kritisieren die Naturschützer, dass die Schwelle für die Abwehr gesenkt wird. Künftig reichen schon ernste wirtschaftliche Schäden für die Abschussgenehmigung, nicht wie bisher erhebliche Schäden. Und dass die Ausnahmegenehmigung vom Tötungsverbot geschützter Arten auch nach Schäden an Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gelten sollen. Dadurch könnte die Novelle auch andere Tierarten betreffen.
Im Prinzip alle geschützten Arten, die dann doch vielleicht hier und da mal auch einen Schaden verursachen. Das geht halt beim Kranich los oder beim Fischotter und endet bei so Tieren wie Eisvogel, die früher zum Beispiel als Schädlinge tatsächlich betrachtet wurden. Also da bewegen wir uns schon auf einem Gebiet, wo wir aufpassen müssen, wo die Reise dahin geht.
Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte den Entwurf heute gegen die Kritik. Man habe auf die Sorgen in der Bevölkerung reagiert.
Wir wollen, indem wir die berechtigten Sorgen zum Beispiel in der Weidetierhaltung und der Bevölkerung aufnehmen und angemessen darauf reagieren, wollen wir auch dafür sorgen, dass der Wolf als streng geschützte Tierart dann bei noch mehr Menschen auch akzeptiert ist.
Zahlen des Bundesumweltministeriums zufolge leben in Deutschland mittlerweile etwa 400 erwachsene Wölfe. Die Sterblichkeit bei Jungtieren ist hoch. Seit dem Jahr 2000 wurden rund 350 tote Wölfe gefunden. Die meisten starben bei Verkehrsunfällen. Mindestens 37 Tiere wurden illegal getötet. Die Dunkelziffer liegt Schätzungen zufolge aber weit höher.
Informationen waren das von Christiane Habermals. Wenn von Eigenbedarfskündigungen die Rede ist, dann läuten bei vielen Mietern die Alarmglocken. Denn in der Regel bedeutet das dann Ausziehen, eine neue Wohnung suchen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Beruft sich der Mieter auf einen Härtefall, ist der Eigenbedarf deutlich schwieriger durchzusetzen. Doch der Bundesgerichtshof hat heute klargemacht, auch ein Härtefall muss gut begründet sein. Bernd Wolf.
Das Urteil des BGH-Mietrechtssenats richtet sich an die unteren, die Instanzgerichte. Vor denen laufen die Mietprozesse auf, auch die knapp 14.000 gegen einen vom Vermieter behaupteten Eigenbedarf. Trotz steigender Missbrauchszahlen, in denen der Eigenbedarf nur vorgeschoben ist und es in Wirklichkeit um höhere Mieteinnahmen durch andere Mieter geht, sinkt die Zahl der Mietprozesse. In den beiden entschiedenen Fällen ähnelte sich die Situation. Der Eigenbedarf wurde anerkannt, aber die Mieter machten jeweils Härtefälle geltend, wollten trotzdem in ihren Wohnungen bleiben. Die sogenannte Sozialklausel macht's möglich. Die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Urteilsverkündung.
Angesichts angespannter Wohnungsmärkte und eines immer größeren Anteils betagter und hochbetagter Mieter gewinnt diese Vorschrift zunehmend an Bedeutung. Der Gesetzgeber hat den Gerichten mit der Härtefallregelung ein wohl abgewogenes Instrumentarium zur Verfügung gestellt.
Aber für die Gerichte sind das Massenverfahren. Sie müssen schnell erledigt werden. Die Versuchung, nach schematischen Fallgruppen zu entscheiden, war groß. Hohes Alter, Krankheit, lange Wohndauer, tiefe Verwurzelung im Kiez, Wohnraummangel, klar, Härtefall. Trotz wirksam bestehenden Eigenbedarfs des Eigentümers durfte der Mieter bleiben, unter Umständen bis an sein Lebensende. Mit solchen Pauschalmethoden soll Schluss sein, die Sprecherin des Bundesgerichtshofs Dietlind Weinland.
Die Gerichte tragen eine hohe Verantwortung. Sie können daher nicht abstrakte Kategorien bilden, also etwa Alter oder lange Wohndauer, sondern müssen sich jeden Einzelfall genau anschauen und müssen klären, welche Folgen hat im konkreten Fall die Kündigung für den Mieter.
Künftig sollen Sachverständige in einem Gutachten ein genaues Bild über die Folgen eines erzwungenen Wohnungswechsels erstellen. Welche gesundheitlichen Folgen sind im Einzelnen mit einem Umzug verbunden? Wie schwer wird die Gesundheit voraussichtlich beeinträchtigt? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und, so die Senatsvorsitzende Karin Milger?
Dabei ist auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die mit einem Umzug einhergehenden Folgen mittels Unterstützung durch das Umfeld, durch begleitende ärztliche oder therapeutische Maßnahmen mindern lassen.
Das hört sich nach einer Herausforderung für den Mieter und sein Umfeld an, sollte er denn in der Wohnung bleiben dürfen. Wichtig sei die richterliche Abwägung der Interessen, die der Mieter gegen die der Vermieter. Beider Lebensplanung habe Bedeutung.
Überwiegen die Belange des Mieters, ist das Mietverhältnis fortzusetzen, wobei das Gericht auch zu prüfen hat, unter welchen Bedingungen und für welchen Zeitraum das zu geschehen hat. Lässt sich ein Überwiegen der Belange des Mieters hingegen nicht feststellen, bleibt es bei der Beendigung des Mietvertrages durch die Kündigung.
Eine Kehrtwende hatte der BGH für Klagen auf Härtefall angekündigt. Die hat er vollzogen. Die beiden Gerichte müssen nun noch einmal über die Fälle entscheiden. Dabei müssen sie die Anweisungen des obersten Zivilgerichtes beachten. Der Deutsche Mieterbund kritisiert, so bestehe keine Waffengleichheit zwischen den Parteien. Der Vermieter dürfe einfach Eigenbedarf behaupten, ohne amtlichen Nachweis. Der Mieter hingegen müsse sich einer intensiven Begutachtung unterziehen, um seinen Härtefall darlegen zu können. Vielleicht.
Aus Karlsruhe berichtete Bernd Wolf. 18.25 Uhr ist es und wir gehen ins Ausland. Nach dem politischen Chaos in Österreich hat sich die Lage zumindest vorübergehend wieder etwas beruhigt. Der Rückzug der FPÖ-Minister konnte durch 4 Experten kompensiert werden, aber die Drohung eines Misstrauensvotums gegen die ÖVP-Regierung, sie steht weiter im Raum. Nadja Armbrust.
So hört es sich an, wenn die Presse aus aller Welt verfolgt, was für Österreich eine Premiere ist. Zum ersten Mal bekommt das Land eine Übergangsregierung, die teilweise aus Experten und Expertinnen besteht. Waren sie gestern noch Spitzenbeamte, sind sie ab nun Teil der neuen Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat diese 4 Experten heute Mittag vereidigt und mahnende Worte an sie.
Sie tragen jetzt eine wesentliche Verantwortung auch dafür, dass unsere Heimat Österreich eine positive Entwicklung nimmt. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen eine gute Hand, gutes Gelingen.
Bundespräsident Van der Bellen ernennt als neuen Sozialminister Walter Pöltner, als Verteidigungsminister Johann Luif, als Infrastrukturministerin Valerie Hackel und als Innenminister Eckhard Ratz. Ja, diese Namen sind den meisten unbekannt, aber auffällig ist, Bundeskanzler Sebastian Kurz setzt nicht ausschließlich auf Experten, denen eine Nähe zur ÖVP nahegelegt werden könnte, sondern er setzt auf eine bunte Mischung. Der neue Sozialminister ist beispielsweise SPÖ-Mitglied und auch der Verteidigungsminister Johann Luif gilt als SPÖ-nah. Die neue Infrastrukturministerin Valerie Hackel wurde zwar vom damaligen FPÖ-Minister Norbert Hofer zur Geschäftsführerin der Austrocontrol, der Gesellschaft für Flugsicherung, berufen, aber auch sie gilt als gut vernetzt in der SPÖ. Der Versuch, die Oppositionsparteien und insbesondere die SPÖ gnädig zu stimmen? Immerhin droht Bundeskanzler Sebastian Kurz am nächsten Montag der Verlust seiner Kanzlerschaft, wenn im Nationalrat auf einer Sondersitzung in einem Misstrauensvotum gegen ihn abgestimmt wird. Müsste er abtreten, wäre er der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit überhaupt. Noch sind die entscheidenden Parteien, auf die es ankommt, SPÖ und FPÖ, unentschlossen. Beim neuen Innenministerium dagegen greift Bundeskanzler Kurz auf einen Vertrauten zurück. Der neue Innenminister gilt als konservativ und ÖVP-nah. Neuer Vizekanzler wird zudem Hartwig Löger. Löger ist ÖVP-Finanzminister und hat ein ganz anderes Image als sein Vorgänger Strache. Während der zurückgetretene Vizekanzler von der FPÖ häufig als Scharfmacher bezeichnet wurde, gilt Löger als unauffälliger Sachpolitiker. Gleichzeitig hat die SPÖ bereits eine Klage gegen Bundeskanzler Kurz angekündigt, weil Kurz in Interviews die SPÖ bezichtigt hatte, mit dem Ibiza-Video in Verbindung zu stehen. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozdler sagt dazu:
Und jetzt muss ich sagen, hat er dann nichts Besseres zu tun gehabt, statt konstruktive Gespräche mit uns zu führen, uns mit dem Video in Verbindung zu bringen. Das lassen wir uns nicht bitten und daher werden wir dagegen klagen.
Die Klage auf einstweilige Verfügung und Unterlassung solle noch heute eingebracht werden.
Aus Wien war das der Bericht von Nadja Armbrust. Warum Theresa May immer noch Premierministerin ist, diese Frage kann eigentlich kaum noch schlüssig beantwortet werden. Denn nicht nur in den eigenen Reihen wächst täglich der Widerstand gegen May, auch die oppositionelle Labour sieht keine Grundlage mehr für eine mögliche Zusammenarbeit beim Brexit. Entsprechend harsch fiel heute die Kritik an den jüngsten May-Vorschlägen im Unterhaus aus. Tobias Armbruster.
Warum tut sich die Premierministerin das noch an? Viele fragen sich das in London an diesem Mittwochnachmittag. Theresa May weiß, dass die Mehrheit im Unterhaus auch ihren neuesten Vorschlag für einen Brexit ablehnt. Und sie gibt auch ganz offen zu, dass schon bald jemand anders ihren Platz einnehmen wird, ein anderer Premierminister.
Mr. Speaker, in time, another Prime Minister will be standing at this dispatch box.
Theresa May über ihr baldiges politisches Ende. Aber noch ist es nicht so weit. Sie will es tatsächlich noch einmal versuchen, auch wenn sich viele in ihrer Partei die Haare raufen. Sie will noch einmal einen Brexit-Deal zur Abstimmung stellen. In 2 Wochen. Es ist noch einmal ein Kompromiss. Darin enthalten auch die Möglichkeit für ein zweites Referendum und für eine Zollunion.
Let's come together, honor the referendum.
Lassen Sie uns in der Mitte treffen. Lassen Sie uns den Willen des britischen Volkes durchsetzen. Und lassen Sie uns eine erfolgreiche Zukunft für unser Land bauen. Das ist natürlich Theresa May Rhetorik, die im Unterhaus inzwischen jeder kennt. Und auch wenn sie ganz eindeutig versucht, der Labour-Opposition eine Brücke zu bauen, sie geht ja auf viele Forderungen der Partei ein, auch wenn sie politische Geschenke verspricht, vom Labour-Chef Jeremy Corbyn erntet sie nur Ablehnung. Theresa May sagt, er sei zu schwach, um ihre eigene Partei hinter sich zu bringen. Deshalb sei es Zeit für Neuwahlen, um den britischen Bürgern die Entscheidung zu geben.
That's why it's time for a general election to break the Brexit deadlock and give the country a say.
Tatsächlich haben die wirklich interessanten Gespräche an diesem Tag hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Mehrere konservative Hinterbänkler planen offenbar eine Revolte. Auch mehrere Regierungsmitglieder sollen daran beteiligt sein. Sie wollen Theresa May möglichst bald zum Rücktritt drängen. Zur Not wollen sie dafür auch die Statuten der Partei ändern. Die Tory-Abgeordnete Priti Patel ist eine von denen, die ganz offen in die Kameras der BBC sagen, wie unzufrieden sie sind mit dieser Regierung. The cabinet, das Kabinett hat bei den Brexit-Gesprächen völlig versagt. Das Kabinett hat auch die Strategie von Theresa May nicht hinterfragt. Ich glaube, ein Wechsel an der Spitze ist da nötig. Und er steht auch kurz bevor. Auch vielen anderen Abgeordneten scheint inzwischen klar zu sein, dass dem Land schon bald einige Veränderungen ins Haus stehen. Da ist nicht nur der Brexit, die anhaltende Unsicherheit und das ständige Hin und Her der Premierministerin. Schon morgen werden in Großbritannien die Europaabgeordneten gewählt. Das ist eine Wahl, an der das Land eigentlich gar nicht teilnehmen sollte. Alle Umfragen sehen eine krachende Niederlage für die Tories von Theresa May voraus und einen haushohen Sieg einer völlig neuen Partei. Es ist die Brexit-Partei, deren einziges Ziel, ein möglichst schneller Brexit, zur Not auch ohne Deal. Es könnte ein Triumph werden. Ein Triumph, den Theresa May und ihre Regierung nicht überstehen.
Tobias Armbrüster über die aufgeheizte Stimmung im britischen Unterhaus. Es ist für die US-Demokraten letztlich auch eine strategische Entscheidung. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten zu starten, bedeutet auch ein erhebliches politisches Risiko gegenüber den Wählern einzugehen. Zum anderen fehlen aber auch die politischen Mehrheiten im Kongress. Trotzdem werden die Rufe bei den Demokraten nach einem solchen Impeachment-Verfahren immer lauter. Thilo Kössler in Washington, warum?
Ja, es geht natürlich um diese vielfältigen Untersuchungen, die der Kongress in seinen vielen Ausschüssen vornimmt. Der Präsident verweigert sich, er geht völlig in die Blockadehaltung und angesichts dieser kompletten Verweigerungshaltung kippt die Stimmung bei den Demokraten. Immer mehr von ihnen fordern ein Impeachment-Verfahren. Diese Blockadehaltung stelle einen so gravierenden Eingriff in die Rechte des Kongresses dar, dass von einer ernsten Verfassungskrise gesprochen werden muss, sagen sie. Tatsächlich versucht die Exekutive des Präsidenten, die Legislative auszubremsen, und das ist nach Meinung der Demokraten ein Verfassungsbruch, und es gehe jetzt nicht mehr um die Einzelheiten der Russland-Affäre, um die Finanzen Donald Trumps, es gehe darum, schlichtweg die Verfassung zu verteidigen. Das brachte nun auch Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, dazu, dem Präsidenten vorzuwerfen, er versuche etwas zu vertuschen und zu verheimlichen. Und genau diese Äußerung führte zu einer beispiellosen Eskalation. Es war ein Gespräch heute Morgen im Oval Office mit den Demokraten geplant über Infrastrukturmaßnahmen. Das brach der Präsident ab mit den Worten, er verhandle nicht mit den Demokraten über politische Fragen, solange sie ihre Untersuchung gegen ihn fortsetzen. Trump stürzte gewissermaßen aus dem Oval Office und gab vor wartenden Korrespondenten eine Stellungnahme ab, in der er erneut von einer Hexenjagd gegen ihn sprach und alle Vorwürfe abstritt, er versuche, etwas zu vertuschen.
Instead of walking in happily into a meeting, I walk in to look at people that had just said that I was doing a cover-up. I don't do cover-ups.
Altgediente Korrespondenten am Münchenberg sagen, so einen verheerenden Auftritt eines Präsidenten habe es noch niemals gegeben. Chuck Schumer, demokratischer Minderheitsführer im Senat, sagte, dieser Abgang des Präsidenten aus dem Treffen im Oval Office, der sei geplant gewesen. Als sie ins Oval Office gekommen seien, seien die Vorhänge zugezogen gewesen. Der Präsident habe sich entsprechend positioniert.
It's clear that this was not a spontaneous move on the president's part. It was planned. When we got in the room, the curtains were closed.
Der Vorwurf des Präsidenten an die Demokraten also lautet, das ist ein persönlicher Feldzug der Demokraten, das ist eine Hexenjagd, die hier stattfindet, diese vielfältigen Untersuchungen über die Finanzen, über alle möglichen Dinge, die Herausgabe der Steuererklärung. So wird er nach allgemeiner Einschätzung in den Wahlkampf gehen, das wird seine Position sein. Und die Demokraten werfen dem Präsidenten vor, dass er durch die multiplen Untersuchungen und Vertuschungsversuche so blockiert sei, dass er seine Amtsgeschäfte gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und so musste man wohl auch Nancy Pelosis Äußerung verstehen. Sie sagte, ich bete für den Präsidenten und ich bete für die Vereinigten Staaten von Amerika.
I pray for the President of the United States and I pray for the United States of America.
Das war, Herr Münchenberg, ein ziemlich turbulenter Vormittag heute im Weißen Haus. Das war eine Eskalation in der Krise zwischen dem Präsidenten und den Demokraten und dem Präsidenten und dem Kongress. Und die Ereignisse sind etwas aus dem Ruder geraten.
Die Fronten zwischen den US-Demokraten und dem US-Präsidenten verhärten sich. Das waren Informationen von unserem USA-Korrespondenten Thilo Köstler. Besten Dank nach Washington. Und wir gehen noch einmal ins Inland. Ein Video auf YouTube sorgt derzeit für Furore, sehr zum Ärger der Union. Das erklärt sich allein aus dem Titel. Der heißt nämlich Die Zerstörung der CDU. Die kritisierte Partei wirft dem YouTuber Rezzo wiederum vor, er verbreite Pseudofakten. Das Problem ist nur, 3,4 Millionen Mal ist das Video bereits angeklickt worden. Caroline Born.
Blaue Haare, Basecap und orangefarbener Hoodie. Das trägt der YouTuber Rezzo in seinem neuen Video. Normalerweise macht er Musik und Comedy, spricht auch mal zum Urheberrecht. Sein neuestes Video hat bis heute über 3 Millionen Klicks. Kurz vor der Europawahl geht es um die Union.
Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
Im Video läuft Musik, meistens klingt sie dramatisch. Wohl um zu verdeutlichen, dass es dem YouTuber Rezzo ernst ist. Er behauptet, die CDU lüge, begehe Kriegsverbrechen und betreibe Propaganda gegen die junge Generation. Dafür nennt er verschiedene Beispiele. Den Umgang mit dem Klimawandel, eine aus seiner Sicht verfehlte Drogenpolitik und die von Deutschland aus gesteuerten Drohnenangriffe der USA. Schuld daran sei vor allem die CDU/CSU mit eingeschlossen, weil sie in der Vergangenheit die längste Zeit mit an der Regierung beteiligt war.
In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die ärmsten 50% haben immer weniger Geld und die reichsten 10 immer mehr Geld. Dazu stieg die Armut in Deutschland in den letzten Jahren konstant an. Und es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird.
Für seine Behauptungen nennt Rezzo auch jeweils Quellen. Er erzählt von Studien und von Wissenschaftlern, mit denen er telefoniert habe. Dazwischen blendet er immer wieder kurze Aussagen von Politikern ein, die angeblich keine Ahnung hätten. Er bezeichnet das als pure Inkompetenz. Das, was Rezzo veröffentlicht hat, nennt man im Netz einen Rant, eine Wutschrift. Markus Beckedahl von netzpolitik.org hält es für eines der besten Politikvideos auf YouTube.
Und er mischt in diesem Video halt seine Wut zusammen mit politischer Argumentation, die mag vor allen Dingen Konservativen recht einseitig sein, aber es ist ein Standpunkt, den er über eine Stunde durchhält und das so, dass man nicht abschaltet.
Am Ende des Videos sagt Rezzo zwar, er wolle keine Wahlempfehlung abgeben, dennoch lautet sein Fazit, der Kurs von CDU, aber auch SPD zerstöre die Zukunft. Und er ruft klar dazu auf, Union, SPD und AfD nicht zu wählen. Das Video ist seit vergangenem Samstag online. Erst jetzt äußert sich auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Aus seiner Sicht sind Rezzos Antworten zu einfach.
Das ist eigentlich eine Vermischung von ganz vielen Pseudofakten. Und ich verbuche dieses Video unter einer ganz persönlichen Meinung desjenigen, der es erstellt hat.
Ziemiak spielt den Ball an die Medien zurück. Es sei ein Appell für guten Journalismus, der die Fakten objektiv darstelle.
Caroline Born. Im Ruhrgebiet hat es heute umfangreiche Razzien gegeben. Dirk Groß-Langenhoff.
Der irakische Rockerclub Asalam 313 ist bisher nicht in der Öffentlichkeit aufgefallen. Die Razzien heute in 49 Gebäuden an Rhein und Ruhr mit Schwerpunkten in Essen, Dortmund und Köln sind offenbar ein erster Versuch der Polizei, Licht ins Dunkle zu bringen. So spricht NRW-Innenminister Herbert Reul zwar von einem großen Erfolg, kann aber gleichzeitig keine belastbaren Beweise präsentieren, die die Vorwürfe gegen die 34 Verdächtigen erhärten würden. Auch auf die Frage, ob es sich nun um einen Clan handle oder um einen Rockerclub, gibt es vom nordrhein-westfälischen Innenminister keine klare Antwort. Die Staatsanwaltschaft Essen wirft den Rockern Drogen- und Waffenhandel sowie Urkundenfälschung und Schleuseraktivitäten vor. In einem selbstgedrehten Internetvideo raten die Rocker, Migranten sich in Deutschland gut zu benehmen. Wer sich nicht respektvoll verhalte, bekomme es mit ihnen zu tun. Eine Mafia-Organisation seien sie aber nicht, sagt der Rocker-Präsident in dem Video. Ob das stimmt, werden die Ermittler der Polizei in den kommenden Wochen bei der Auswertung der Durchsuchungen klären.
Razzien im Ruhrgebiet, Dirk Langenhoff berichtete. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Fürs Zuhören dankt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.